Auf geht's.
Mach deinen Jingle.
Are you ready?
Willkommen.
Here is Die Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast. Here we go.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Auszeit, dem Bamberg Baskets Podcast. Heute durfte ich mal den Einstieg machen. Da wurde ich, sagte, fast gezwungen. Aber ich freue mich natürlich.
Hier wird niemand gezwungen.
Sehr darüber, auch in dieser besonderen Woche wieder eine Folge aufnehmen zu dürfen. Mit dir, lieber Sven.
Hallo.
Und mit unserer Legende, Carsten Thaler.
Hi. Welche Folge haben wir denn heute?
Nummer 32. Die Magic Johnson Folge, wie Sven schön gesagt hat.
Die kennt ja fast keiner mehr.
Magic Johnson, doch.
Ja, doch, okay. Ich freue mich dann auf die nächste, auf die Larry Bird Folge.
Boah, stimmt, da ist doch dein Goat.
Ja, stimmt. So alt bin ich schon.
Ja, aber Larry Bird kennt man ja. Oder Carsten?
Ja, ich definitiv. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Doch, habe einige Highlight-Videos natürlich mir auch angeguckt.
Ja, so. Aber da warst du noch.
Da war ich noch nicht da.
Ja.
Da war ich noch kein Gedanke.
Eben.
Man merkt jetzt schon, dass wir unter uns sind.
Ja, oder?
Ja, ist das?
Ne? Wir müssen nicht mehr so tun, als ob wir irgendwie professionell sind.
Das hast du gesagt.
Ja, aber es gibt ja trotzdem unheimlich viel, über das wir reden wollen, über das wir reden können.
Ja, reden müssen auch. Also.
Ja, also, fang mal an.
Fang mal an. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unserem ersten Playoff-Spiel in dieser Viertelfinalserie am Samstag. 18.30 Uhr, Brose Arena. Mein allererstes Playoff-Spiel als Mitarbeiter bei einem Easy Credit BBL-Club. Carsten kennt's auf dem Parkett. Sven, du kennst es neben dem Parkett.
Ich nicht, oder was?
Ja, jetzt auch. Neue, seit Neuestem. Wie fandet ihr es denn? Wie fandet ihr die Stimmung? Carsten, wie war es für dich das erste Mal Playoffs? Ja, von außen, nicht auf dem Feld. Was ging in dir vor?
Ja, hat Spaß gemacht, so da zuzuschauen. Es hat war sehr emotional dabei, muss ich sagen. Also mich hat es auch des Öfteren schon bei Spiel 1 auch von meinem Sitz erheben lassen.
Ja, ich war ganz geschockt. Ne? Wir hatten das ja, glaube ich, hier sogar einmal besprochen. Bei einem Hauptrundenspiel saß ich neben dir und ich bin ja durchaus öfter mal jemand, der da etwas feuriger dabei ist und habe eigentlich nach diesem Spiel beschlossen, ich mag Carsten sehr gerne, aber ein Basketballspiel gucken mit dir möchte ich nicht.
Müssen wir auch nicht.
Weil du da sehr neutral bist, aber ich habe gesehen, bist du richtig, richtig mitgegangen.
Ja, ich meine, es ist die geilste Zeit des Jahres. Jetzt geht es nochmal um was, die besten 8 Mannschaften spielen, um den Titel. Und ich habe schon ein Gefühl, dass unsere Jungs dieses Jahr da was reißen können. Und wie gesagt, ich war sehr emotional dabei. Mich hat auch, glaube ich, einfach die ganze Kulisse in der Halle voll mitgenommen. Im ersten Spiel, denke ich, hatten wir auch viele Möglichkeiten, uns über irgendwelche Sachen zu beschweren. Ich glaube, die Schiris haben dann auch wenn ich es ungern mache, aber ihren Teil dazu beigetragen.
Boah, was ist denn hier los, ey?
Steht auf,
also kritisiert Schiedsrichter. Ich wollte gerade sagen, also das wird ja um Gottes Willen hier.
Langsam wird er einer von uns.
Wir dürfen nicht so viel sagen. Wir müssen das genießen, solange wir das bekommen.
Nein, aber ich meine, wenn wir ein bisschen ins Detail von dem Spiel dann gleich gehen werden, hat man ja dann, denke ich, da stimmt ihr mir ja zu, dass viele Sachen dabei waren, wo man einfach sich emotional gefangen gefühlt hat, wo man einfach in diesen Bann gezogen wurde. Deswegen war es für mich in der Hinsicht echt eigentlich ein cooles Erlebnis, auch die Playoffs jetzt auch von der Seitenlinie anzuschauen. Aber Thema für dich, du hattest ja im Endeffekt große Erwartungen, was ich ja vorher von dir vernommen habe. Haben es die erfüllt oder warst du ein bisschen enttäuscht?
Nee, also enttäuscht war ich überhaupt nicht. Ich war tatsächlich ein kleines bisschen, dachte ich mir, okay, die Start und auch hat so lange gewartet, bis es wieder Playoff-Basketball gibt. In meinem Kopf dachte ich mir so, naja gut, die Tickets gehen online und dann sind die wahrscheinlich gefühlt am selben Tag ausverkauft. So war es dann nicht, aber natürlich war es auch nicht weit weg davon. Ich glaube, es waren irgendwie jeweils 200, 300 Plätze, die leer waren, auch wenn das in der Arena überhaupt nicht so gewirkt hat, weil es eben Plätze waren, die irgendwie quasi unterm Hallendach waren, die dann eben nicht verkauft wurden. Ich denke auch, vor allem, wenn man das Spiel am Montag jetzt einberechnet, ne, montags 20.30 Uhr, gibt es ja durchaus auch Leute, die haben irgendwie noch ein Leben, ja, die vielleicht nicht dann da.
Andere haben ein Leben, du nicht.
Oh. Nein, mein Leben gilt natürlich dem Bamberger Basketball, deswegen ist das für mich, spielt das ja keine Rolle, um wie viel Uhr die Tip-Off-Zeiten sind. Nein, aber die Halle war super voll und ich muss auch gestehen, dann jetzt beim Spiel am Montag habe ich mich einfach zwei, drei Mal so im Kreis gedreht und mir immer noch mal angeguckt, die ganze Kulisse da. Und das war definitiv neben der ganzen Pokalgeschichte mit das Geilste, glaube ich, was ich im Basketball bis jetzt erlebt habe. Und zwar egal, was und wo ich so gesehen habe. Ich war auch schon bei den Golden State Warriors bei einem Playoff-Spiel. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich emotional jetzt hier so gebunden bin auch. Das war schon sehr, 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 sehr cool und habe das, glaube ich, gerade eben auch erst mit zwei, drei Kollegen hier im Büro nochmal besprochen. Ich glaube, das ist nicht nur so ein Gefühl, weil wir eben hier arbeiten, dass man sagt, naja, das ist schon stark und besonders, wird ja jeder Standort von sich, glaube ich, behaupten, naja, unsere Fans machen das klasse und so weiter. Aber ich sehe wenig Konkurrenz in der BBL. Ich habe jetzt durchaus auch ein paar Hallen gesehen, glaube ich, wo es so heiß hergeht, auch auf allen Tribünen. Ja, also fand ich sehr, sehr schön.
Hattest du noch eine Steigerung empfunden zu den zur Hauptrundenspielen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass wenn es um was geht, dass dann alle Zuschauer in der Brose Arena auch das verstehen. Okay, auch wir müssen heute nochmal eine Schippe drauflegen. Ich habe jetzt, glaube ich, im Podcast auch schon ein, zwei Mal diesen Spieltag, das war deine erste Saison, also deine erste Rückkehrsaison. Da haben wir gegen Bonn gespielt. Ich glaube, das war 29. Spieltag oder so. Und wenn wir das gewonnen hätten, hätten wir uns noch eine reelle Chance auf die Play-Ins bewahrt. Und es waren aber, glaube ich, eigentlich nur so 4.100, 4.200 Zuschauer. Und das war eine Wahnsinnsstimmung, die da an dem Tag war. Und das war so das erste Mal, dass ich gefühlt habe, okay, wenn es hier um was geht, dann geht auch auf den Tribünen, verstehen alle, okay, auch wir müssen heute ein extra Level bringen. Ja? Und das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Aber ich habe auch noch mal eine Frage, meine absolute Lieblingsfrage an dich. Playoffs, super Stimmung und so. Hat es immer noch nicht gekitzelt?
Nein.
Nicht mal ein bisschen?
Nein.
Gar nicht? Du hast ja nicht einmal gedacht, oh, jetzt da auch mal, keine Ahnung, den Schiri ankacken oder so?
Nö. Ich bin echt immer noch super entspannt, was das Thema angeht. Ich glaube, es war einfach die richtige Entscheidung für mich. Ich genieße das Ganze jetzt von außen. Nicht weit, weit weg, weil ich bin ja im Endeffekt ja jetzt hier mit euch im Office unterwegs und trotzdem noch einigermaßen nah an der Mannschaft dran, aber das Aktive vermisse ich auf keinen Fall, nein. Ich weiß, ich muss sie immer wieder enttäuschen.
Ich meine, das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen. Du kannst ja froh sein mit deiner Entscheidung und gesettelt sein, aber halt, dass es so einen Augenblick gibt, ja, wo du dann da stehst und dann denkst, boah, jetzt nochmal da den, keine Ahnung, den Kleber ist an der Hüfte hängen, damit er bloß seinen Wurf nicht loskriegt. Aber wenn du sagst nein, umso besser, ja, dann, wenn du so im Reinen bist.
Ja, ich meine, am Ende des Tages gibt es vielleicht schon mal Situationen, wo man sich Gedanken machen würde, was wäre, wenn ich da jetzt da draußen wäre, was würde ich machen, auch nochmal zu checken, wie hat sich das Spiel verändert, aber dass ich jetzt das vermisse oder sage, so, ich muss das jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie, nee, ist nicht. Wollen wir ein bisschen tiefer in die Analyse tauchen?
Können wir erstmal seine Frage beantworten?
Ach so.
Was habe ich denn gefragt? Wie es denn war? Und für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, es hat sich für die Mannschaft absolut ausgezahlt, 34 Spieltage sich wirklich den Allerwertesten aufzureißen, um dieses Heimrecht zu bekommen. Weil du hast in diesen ersten beiden Spielen einfach gesehen, was es wert ist, genau das in beiden Spielen zu wichtigen Phasen, genau der Punkt war, den du gebraucht hast, um dieses Spiel dann auf deine Seite zu ziehen. Jetzt im zweiten Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil da lief es eigentlich dann richtig gut. Wir waren vorne und dann kommen die wieder her und dann waren die Leute da und dann hast du wieder gemerkt, jetzt holen wir es trotzdem wieder. Das ist sensationell und wie du schon richtig gesagt hast, also wüsste jetzt nicht, wo ich sonst hinfahren könnte, wo du so eine Stimmung erlebst, wo das wirklich so laut ist, wo dir dann auch Leute auf den Presseplätzen sagen, die haben extra ihre Earpods reingemacht, damit es nicht ganz so laut ist, damit sie
einigermaßen arbeiten können, ne?
Dass es einigermaßen erträglich in Anführungszeichen ist, weil es so wahnsinnig laut ist, weil die Leute so genial mitgehen und die Mannschaft einfach wirklich über die komplette Spielzeit einfach tragen.
Ja. Ich habe wirklich das Gefühl zwischendurch, das ist so einfach so richtiges, also nach vorne peitschen, ja, ob das jetzt nur mit den Händen ist oder mit der Klatschpappe oder mit was auch immer, was ich auch meinte, ne, alle Tribünen gehen da auch mit, keiner ist sich dafür irgendwas zu fein. Ich glaube, dieses Spiel jetzt am Montag, da standen die meiste Zeit standen die Leute eigentlich auch, also ich konnte im ersten Spiel auch keine Sekunde sitzen, ja, unglaublich.
Der große Unterschied hier ist natürlich auch, es gibt viele Hallen, wo die Stimmung geil ist, wenn es geil läuft,
ja.
Aber hier ist es einfach so, in dem Moment, wo die wieder rankommen, wo es knapp wird, ja, dann haben wir natürlich mit Stego auch jemanden, der sich auch perfekt auskennt, der das genau weiß, jetzt muss ich wieder Gas geben. aber dann springen alle sofort mit an und dann ist wieder nochmal lauter und die Stimmung ist wieder volle Kanone da und wir können quasi da auch so ein bisschen die Mannschaft dann wieder auffangen. Und das ist einfach sensationell und wirklich einmalig.
Ich finde auch, so knappe Basketballspiele sind eigentlich mit das Schönste, was es gibt, wenn man sie am Ende gewinnt. Habe ich jetzt auch nochmal die letzten zwei Spiele für mich so festgestellt. Also ich gehe da raus und denke mir, was ein geiles Spiel. Aber ich glaube, wenn wir auch nur eins dieser Spiele verlieren, dann denke ich mir ja, das was für eine Kacke. Weil mich interessiert ja kein knappes Spiel, wenn ich es am Ende verliere. Also dann denke ich, dann ist ja der Ärger noch viel größer, als wenn ich halt einfach einen auf die Mütze kriege.
Ja, aber wenn du jetzt mal vorher denkst, vor dem ersten Spiel in dieser Serie gegen Ulm, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns hier gedacht hätte, dass es wieder,
ja,
das geht mit 20 aus, das geht mit 20 aus, sondern das war uns, glaube ich, allen klar, dass das Spiele sind, wo es wirklich auf jeden einzelnen Ballbesitz eigentlich, ja, ankommt und jeder Fehler letzten Endes einer zu viel sein kann. Genau das macht's aus. Ja, und die beiden Spiele waren wirklich super, super eng. Also hätte beides so oder so ausgehen können. Aber mit unseren Fans, da geht's halt nur in eine Richtung.
Ja. Carsten, du hast ja auch, das habe ich am Montag dann noch ein bisschen gesehen, als ich an deinen Tisch gekommen bin, dir auch nochmal Videomaterial angeguckt vom Samstag. Ich weiß nicht, ob du es heute schon für das Spiel am Montag getan hast, aber da lass uns auch gerne hier vielleicht in das Spiel ein bisschen reingehen ohne Videomaterial. Oder gerne auch über beide Spiele nochmal reden. Wie war es für dich denn so spielerisch? Kann man jetzt sagen, ja, naja, das wurde einfach nur über den Willen gewonnen oder war da mehr dabei?
Ich würde sagen, war auf jeden Fall mehr dabei. Ich meine, wenn man sich das erste Spiel anschaut, glaube ich, waren wir einfach ein bisschen überrascht gewesen oder auch vielleicht hat auch die Unerfahrenheit ein bisschen mit reingespielt, dass noch nicht viele Jungs so eine Playoff Geschichte gespielt haben, auch wenn einige jetzt schon irgendwie in anderen Ländern vielleicht bis in die zu den Meisterschaften gekommen sind. Aber ich glaube, auf dem Niveau waren noch nicht viele dabei und waren am Anfang einfach ein bisschen perplex von der Physis, die Ulm an den Tag gelegt hat. Ich habe im Video gesehen, wir haben dann uns relativ oft kurz hinter der Mittellinie aufgehalten bei unseren offensiven Spielzügen und Ulm hat wirklich alles versucht, um uns da aus unserem Rhythmus rauszunehmen. Was sie dann wiederum im Gegenzug in der Offensive die Ulmer gut gemacht haben, den Ball gut laufen lassen, haben sich wirklich gute Würfe rausgespielt, haben die dann auch relativ hochprozentig im ersten Viertel echt getroffen. Dass es ja dann zu einem Rückstand gekommen ist, wo wir, glaube ich, was waren es, 14 Punkte hinten lang?
16, glaube ich.
Oder 16 sogar. Aber was halt wieder das Beeindruckende bei unserer Mannschaft war, dass sie dann einfach ihren Stiefel weitergespielt haben, weil diese Intensität, die Ulm da in den ersten Minuten an den Tag gelegt hat, konnten sie einfach nicht halten. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie dann auch mal einbrechen und unsere Jungs haben sich dann nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen und dann kam ja dieser geile 16-0 Lauf im dritten Viertel zustande, wo wir dann wirklich rangekommen sind, uns dann auch in der Führung rausspielen konnten und dann ja zum Schluss dann das auch über die Zeit retten konnten. Also es zeigt mal wieder beeindruckend, was für eine Reife die Mannschaft sich wirklich, wie Sven gerade gesagt hat, über die Saison hinweg entwickelt hat und auch mit was für einer mentalen Stärke, die da unterwegs sind. Andere Mannschaften zerbrechen dann oder fallen auseinander, wenn du hoch zurückliegst. Und unsere Mannschaft, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die rückt dann noch näher zusammen, noch enger zusammen und schaffen es dann halt trotzdem, nach und nach die wichtigen Stops zu bekommen in der Defensive und in der Offensive dann genau dann Schnellangriffe zu spielen, Emotionen reinzubringen. DeMarcus Demonium, wissen wir alle im ersten Spiel, was für Highlights, Dunks er hatte. Und es ist einfach sehr beeindruckend, was unsere Mannschaft da abliefert.
Ja, vor allem diese Highlight-Plays, glaube ich, kommen ja entstehen und ich glaube, das wird Coach am meisten freuen. Ja, meistens dadurch, dass wir die Defense, glaube ich, dann nochmal anziehen. Was ich aber nochmal interessant finde, vor allem aus eurem Blick, man hat ja dann da, das ist ja dann, glaube ich, relativ schnell mal so gesagt, ne, weil man sieht das so ein bisschen und dann kann man das auch relativ gut bewerten. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn die, ich meine, sowohl die quasi die Kommentatoren oder wer auch immer alle sagt, ja, sie versuchen oder sie ziehen EJ raus aus der Zone, weil zum Beispiel ein Chris Senkfelder auf 5 spielt und dann quasi oben bleibt, weil er eben auch einen Wurf von außen hat. Das ist etwas, das sieht man, ja, weil EJ halt oben steht. Chris Senkfelder nimmt seine Würfe, was auch immer, hat am Anfang ja auch super funktioniert in Spiel 1. Aber was bedeutet das genau? Warum machen die Ulmer das denn? Ja, also Natürlich, weil er halt super, weil EJ ein super Ringverteidiger ist, aber wie kann ich denn sowas überhaupt wirklich forcieren? Ja, weil das ist natürlich ein Gedanke, ja, ich versuche den EJ mal da weg vom Korb zu ziehen, das kann sich ja jeder vornehmen, ja, aber funktioniert ja nicht so leicht, oder?
Ja, leicht funktioniert es natürlich nicht, aber wie du schon gesagt hast, der Plan war einfach, mit einem Werfer da oben zu spielen, dass EJ eben rausgehen muss, um da oben eben zu verteidigen, aber ich hätte mal eine ganz andere Geschichte, eine andere Frage, weil mich hat ein bisschen erschrocken nach dem ersten Spiel, als ich nach Hause gegangen bin, dass ich so für mich gesagt habe, die ersten drei Viertel haben wir eigentlich nicht gut gespielt. Da war Ulm eigentlich richtig stark, aber wir gewinnen es trotzdem. Mit einem Run, den wir haben, der war 5 Minuten oder was, dieses 16-0, Ende drittes, Anfang viertes Viertel, wo wir dann eben ins vierte Viertel mit diesen beiden Dreiern starten und dann durch den von Austin erstmals die Führung übernehmen. Aber
auch nur ein Viertel verloren.
Da ist mir dann schon ein bisschen irgendwie so, ja, so ein bisschen komisch geworden, wo ich damit denke, was ist, wenn wir richtig geil spielen? Über 30, über 35 Minuten. Was passiert dann? Oder sehe ich das falsch?
Nein, definitiv. Aber ich glaube, das ist schwer zu machen in den Playoffs, weil Playoffs sind ja immer so sehr speziell. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster. Mittlerweile kennen die Mannschaften sich eigentlich schon in- und auswendig. Du kennst die Plays vom Gegner und jetzt geht im Endeffekt dieses Schachspiel los, wo man immer drüber redet. So, wer macht jetzt den entscheidenden Zug, um sich wieder besser zu positionieren? Wer macht vielleicht jetzt in diesen, was sind es, 4 Tagen, die gewissen Adjustments, die Veränderungen, die vielleicht dem Gegner wieder nicht in die Karten spielen? Oder was veränderst du, um den Gegner noch, ja, wie soll ich sagen, nicht schlecht, aber schwächer zu machen. So, das ist jetzt dieses Interessante. Also da geht es jetzt auch nicht mehr darum, wir müssen uns jetzt auf eine neue Verteidigung einstellen oder wir müssen Spieler nochmal analysieren oder müssen noch mehr Spielzüge vom Gegner machen, sondern jeder weiß über den anderen schon Bescheid. Und deswegen glaube ich, ist es schwer, dann ein perfektes Spiel über 35 Minuten zu machen, weil der Gegner einfach alles weiß und sich mehr oder weniger jetzt über 2 Spiele schon das eingeprägt hat. Und da geht es jetzt darum, zu hoffen natürlich, dass jetzt wie jetzt im Spiel 2, dass du einen Mark Misser hast, der wirklich richtig gut performt hat, aber vielleicht findest du noch einen zweiten, dritten, der da mit anschließt und stabiler wird und natürlich auch im Gegenzug schaffen muss, was bei uns natürlich auch schwer ist, weil wir eine gewisse Anzahl an Waffen haben, aber da die natürlich so gering wie möglich zu halten.
Aber brechen wir es jetzt nicht vielleicht dann doch wieder genau da runter, wo ich ja dann auch jedes Mal wieder lande, nämlich Hintern auf dem Boden, Wille, bedingungsloser Kampf und einen EJ Ono, der auf dem Boden rumrobbt, um einen Ball zu holen, noch irgendwo, dass einfach genau das die Dinger sind, die so ein Spiel dann auf deine Seite biegen.
Definitiv. Am Ende des Tages geht es genau darum, die Kleinigkeiten richtig zu machen, die 50-50 Balls sich zu holen, den entscheidenden Rebound einzufangen, den Gegenspieler im richtigen Moment vor sich zu halten. Genau darum geht es jetzt im Endeffekt. Also wirklich, wer hat den größeren Willen, den größeren Biss, genau diese Kleinigkeiten zu machen.
Oder mal halt jemanden werfen lassen, der nicht so besonders gut wirft. Haben wir gestern auch das ein oder andere Mal geschafft. Wir haben halt dann leider vergessen, den wegzuhalten. Dann hat er sich seinen Ball geholt und hat halt mehr Korbleger reingemacht.
Ja klar, da geht es dann halt auch wieder um Details. Okay, welchen Spieler lasse ich vielleicht eher offen stehen, welchen lasse ich weniger offen stehen, zu welchem rotiere ich vielleicht mehr, der ein besserer Schütze ist, zu welchem rotiere ich weniger hin oder rotiere ich zu einem gar nicht weg, weil ich weiß, okay, das ist der bessere Schütze im Gegensatz zu dem anderen. Klar, das sind jetzt Details, die auch extrem wichtig sind und es wird sich jetzt in Spiel 3 natürlich zeigen, wer da wirklich diesen Fokus und diesen Willen entwickelt, das Spiel sich zu holen.
Kommt uns dann natürlich zugute, dass wir über die gesamte Saison hin auswärts extrem gut gespielt haben, weil jetzt ist natürlich der Heimvorteil bei den Ulmern, logischerweise, und die Ratio Farm Arena ist jetzt auch nicht so bekannt, dass sie keine Stimmung hätte. Also da ist schon auch ordentlich was los. Das musst du dann schon auch mögen, aber ich glaube, unsere Jungs mögen das.
Ja, definitiv. Also ich spreche aus Erfahrung, mein Jahr in Ulm, also da ist in den Playoffs auch richtiges Rambazamba. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch schon wieder eine Choreo geplant wird von der Ulmer Fanclub. Also da ist richtig Rambazamba drin. Ich könnte mir auch vorstellen, die Halle auch definitiv ausverkauft sein wird. Da werden sich die Jungs auf jeden Fall auf was einstellen, aber genau, wie du sagst, da macht es am meisten eigentlich immer Spaß. Auswärts in solchen Kulissen zu spielen, hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Da dann den Gegner oder die gegnerischen Fans dann auch ein bisschen zu ärgern. Ich glaube, das ist auch immer der Grund gewesen, warum gegnerische Mannschaften mich immer nicht mochten. Behaupte ich jetzt mal.
Jetzt hast du gerade so ein bisschen das Thema Choreo angesprochen. Vielleicht da auch nochmal ein ganz großes Shoutout, dickes Lob an die ganzen Fanclubs, die ja mit Transparenten und allem Möglichen jetzt in beiden Spielen, finde ich, wieder ja, gute Zeichen gesetzt haben. Es war auch wieder für mich, naja, alles ein bisschen neu. Ja, super, super cool, super schön zu sehen, dass wir da so eine aktive Fanbase haben. Die haben ja genau nochmal Spenden gesammelt jetzt beim Spiel am Montag. Vielleicht machen sie das ja beim ein Heimspiel, würde ja auf jeden Fall jetzt noch kommen, ob das jetzt Spiel 5 ist oder eines der Halbfinalspiele, nochmal machen. Also steckt da gerne mal was rein, spendet da gerne was, damit die Jungs und Mädels da weiter so cool ihre Sachen machen können.
Wir reden da immer so, als wäre es das Normalste von der ganzen Welt drüber, aber es gibt draußen tatsächlich immer noch welche, die haben es noch nicht so richtig gerafft, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Und wenn man ihnen jetzt sagt, es wird auf jeden Fall noch ein Playoff-Spiel hier in Freak City geben, das ist seit gestern fix, denn es ist ganz einfache Mathematik, wir führen 2-0, sollten wir jetzt nicht gewinnen können, eines der beiden angesetzten nächsten Spiele in Ulm, würde es ja ein entscheidendes fünftes Spiel in Bamberg wiedergeben. Ja. Sollten wir eines gewinnen, stehen wir im Halbfinale, dann spielen wir auf jeden Fall mal zu Hause. Dann entscheidet sich natürlich, kommt Alba weiter, dann hätte Alba Heimrecht, dann wäre das dritte Spiel dieser Serie hier in Bamberg. Würde Vechta weiterkommen, hätten wir Heimrecht und dann wäre Spiel 1 und 2 der Halbfinalserie hier in Bamberg. Ja. So viel kann man mal dazu jetzt erklären.
Ja.
Hast du sehr schön erklärt.
Die Termine, ich bin gerade drüber, auch ein bisschen was zusammenzuschreiben, dass man das alles mal nachlesen kann, werde ich heute auf jeden Fall noch auf der Homepage stehen haben und dann kann man da auch schon mal die Termine sich anschauen.
Sehr gut. Und auch die Tickets für die eben dieses Spiel gehen heute um 10 Uhr online. Das genaue Datum und der Gegner und auch die Spielzeit werden natürlich dann erst festgelegt, wenn wir wissen, was Sache ist, aber ich bin mir sicher, jeder, der in diesen beiden Spielen in der Halle war, hat gemerkt, okay, das macht so viel Spaß, das möchte ich mir lieber nicht nochmal entgehen lassen. Seid da also auf jeden Fall schnell.
Ist nur die Frage halt, wann man sich dann Urlaub nehmen muss.
Richtig. Oder welchen Urlaub, oder ob man den Urlaub verschieben muss. Oder canceln.
Ja, jetzt kann man gar nicht im Urlaub sein.
Na, eigentlich eine Frechheit, ja.
Geht gar nicht.
Aber wenn wir jetzt gerade schon Alba und Vechta angeschnitten haben, vielleicht werfen wir mal einen Blick noch in die anderen Serien.
Ja, sehr gerne. Kann man gerne machen.
Also ich muss tatsächlich gestehen, auch wenn ich natürlich immer an unsere Mannschaft glaube, komme, wer wolle, muss ich gestehen, war ich jetzt am letzten Hauptrundenspieltag gegen Bonn nicht allzu traurig, dass auch Alba Berlin sein Heimspiel, war das?
Ja.
Genau, das Spiel auf jeden Fall gegen Jena gewonnen hat, weil ich mir schon ausmalen konnte, dass eventuell Rasta Vechta ja auch nach den Play-Ins auf Platz 7 landet. Und die einfach extrem unangenehm sind. Das durften wir auch im eigenen Leib in Vechta dann erfahren. Und ja, ich denke, mit uns den besten Lauf der letzten Wochen haben. Und auch Alba musste das jetzt dann spüren, wie unangenehm die sein können. Und vor allem, was für eine massive Offensivkraft die haben. So viele scoring-lastige Guards, die sie immer wieder bringen können. Dann aber auch ja größere und große Spieler mit auch einem TJ Bamba oder auch Tibor Pleiss, Philipp Hergenhoff, die auch beide natürlich super, super erfahren sind. Also ja, mega unangenehmer Gegner, haben Alba direkt mal über 100 Punkte eingeschenkt. Tevin Brown teilweise auch Dinger getroffen, wo ich mir wirklich mehrmals an den Kopf fassen musste. Von daher, da glaube ich, wird es noch einen ziemlich harten Schlagabtausch geben, oder?
Aber auch eine geile Geschichte, Rasta Vechta in dieser Saison.
Ja.
Bei dem einen Fieber-Break, da waren sie noch ganz, ganz hinten und da war noch die Gefahr, dass sie sogar in den Abstiegskampf hinein mitrutschen.
Ja.
Und jetzt auf einmal spielen sie auf wie die Verrückten und Christian Held hat es da wirklich geschafft, dass sich der ein oder andere auch mal ein bisschen zurücknimmt, dann eben der gefüttert wird, in dem Fall war es Tevin Brown.
Der heiß läuft.
Der halt einfach ja rückwärts werfen kann und trotzdem trifft. Ja. Und das machen die richtig, richtig stark. Und dann hast du jetzt bei dem ersten Spiel in Berlin mit Luke van Sloten auch jemanden gehabt, der auf einmal auftaucht und seine Rolle perfekt ausfüllt. Das ist, wie ihr beide ja schon gesagt habt, wirklich eine Mannschaft, auf die willst du in der ersten Runde nicht treffen. Und ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass das nicht passiert ist.
Ja, hat Christian Held, glaube ich, auf jeden Fall auch einen ziemlich guten Kader an die Hand bekommen und auch absolut gute Veteranen die vielleicht so eine Mannschaft auch nochmal zusammenhalten, oder?
Definitiv.
Den Tibor kennst du ja auch noch.
Ja, ich meine aber, du musst ja auch dazu sagen, dass er den Kader natürlich noch ein bisschen verbessert hat während der Saison.
Das meine ich.
Du hast Parson noch mit dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, war Tibor von Anfang an dabei?
Nee, der war nach Verpflichtung.
Wurde auch nachverpflichtet. Und wenn natürlich
ein bisschen Verletzungsprobleme und
gut, aber wenn du solche Spieler auch noch nachverpflichten kannst, dann hast du natürlich Möglichkeiten. Und ich sag's ja immer so schön, entweder schaffst der Trainer im richtigen Moment den Kader zu verändern, zu verbessern, oder er ist halt der Erste, der seinen Job verliert. Und in dem Falle war es halt einfach, dass das Trainer im richtigen Moment geschafft hat, seinen Kader zu verbessern und hat sich dann da im Endeffekt auf die Reise gemacht in die Playoffs. Und wie wir gerade gesagt haben, sehr unangenehmer Kader. Ich bin auch gespannt, wie Berlin darauf reagieren wird. Und mal schauen, ob die Serie auf jeden Fall auch nochmal enger wird. Eine enge Serie, wenn wir gleich weitergehen wollen, ist es ja in Bonn und Würzburg. Da haben wir gleich die Würzburger Spiel 1 klauen können mit einem ganz merkwürdigen Ergebnis, sage ich jetzt mal, für ein Playoff-Spiel. Das war ja gefühlt nichts sehr Ansehnliches, was das Spiel geboten hat. Ich konnte es ja selber...
Sag's bitte nicht nochmal.
Ich konnte es ja selber leider nicht schauen, aber es war wohl nicht sehr schön gewesen.
Ja, wenn man halt in einem Viertel 7 zusammenbringt und im anderen 9 Punkte, dann wird es schwierig. Aber ich habe es zu dir ja auch gesagt, auf der anderen Seite überragend, dass du halt Playoff-Spiel mit 69 erzielten Punkten dann auch noch mit einem zweistelligen Vorsprung gewinnst. Also das musst du auch...
Und auswärts auch noch, das musst du ja auch noch sagen. Also die Bonner haben ja gerade geschafft, 22% von der Dreierlinie zu werfen. Ich meine, es ist ja schon immer so ihre Schwachstelle die Saison über. Aber ich glaube, die Würzburger haben es ein bisschen provoziert in dem Spiel, haben die Zone eng gemacht und haben die Bonner von außen werfen lassen. Und wenn du natürlich Glück hast und der Gegner trifft nicht, dann kannst du dir vorne auch nicht viele Punkte, brauchst du nicht viele Punkte, um das Spiel zu gewinnen.
Das sah dann aber gestern anders aus in dieser Serie.
Ja, genau. Spiel 2 war dann schon ein bisschen anders. Ich meine, ich konnte es wieder nicht gucken. Weil die natürlich,
wir waren ja schon in der Halle.
Genau, weil wir im Endeffekt ja am gleichen Tag spielen wie die Serie, aber vom Ergebnis her war es natürlich deutlich enger. Die Bonner deutlich besser gespielt und ja, da steht es jetzt dann 1-1. Jetzt geht die Serie nach Würzburg. Bin ich auch gespannt. Also könnte auch eine sehr, sehr enge und taffe Serie werden.
Dann bleibt noch eine Serie übrig. Der FC Bayern München Basketball gegen die Wettkonzept Gladiators Trier. Auch dieses Spiel habe ich geschaut und war nach dem ersten Viertel schon, ja, habe mich einfach sehr gefreut, weil ich mir dachte, ja, die Trierer können das Tempo einigermaßen mitgehen. Das hat dann ungefähr bis zur Halbzeit gehalten und dann, haben die Münchner, glaube ich, sehr, sehr viele wichtige Würfe getroffen bei den Trierern, obwohl sie, finde ich, auch das restliche Spiel gut mitgehalten haben, sind dann eben die Dinger, die am Anfang gefallen sind, ihnen leider nicht mehr gefallen. Und so sieht es dann, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher am Ende aus, als es dann, ja, Spielverlauf wirklich war, aber am Ende dann doch relativ ungefährdet und souveräner Sieg der Bayern.
Ja, wenn du als 12. einen ausgeruhten Nationalspieler einwechseln kannst, weiß ich nicht, was du dann erwarten willst.
Ist ja am Ende, glaube ich, einfach eine Frage der Zeit, wann dieser Moment kippen musste.
Ja.
Vielleicht geht auch der FC Bayern in der Hinsicht ein bisschen leichtsinnig in dieses Spiel rein und die Trierer dachten sich, okay, wenn wir eine Chance haben, dann ist es dieser Überraschungsmoment. Ja, und dann bekommen die Münchner vielleicht zur Halbzeit mal kurz Svetislav Pesic einen Einlauf, wachen auf und nach der Halbzeit war dann alles vorbei.
Traut ihr ihnen zu, dass sie ein Spiel, zwei Spiele vielleicht gewinnen?
Ich glaube nicht, dass sie ein Spiel gewinnen werden. Also wenn, könnte ich es mir vorstellen, dass sie zu Hause vor heimischer Kulisse eins sich holen können. Aber viel mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass Trier gewinnen wird.
Ja, aber da kommt ihnen natürlich die Pause dann auch genau richtig, um eben sich auf ihr Heimspiel vorzubereiten. Und
am Ende musst du halt auch einfach sagen, ich glaube, Trier muss das Ganze genießen. Sie sind dieses Jahr erst aufgestiegen. Ich glaube, was da gerade wieder für eine Euphorie herrscht in Trier. Die Halle wird voll sein, die wird brennen beim Spiel 3 und das einfach den Moment genießen und egal wie das ausgehen wird, man wird mit der Situation immens zufrieden sein und mal gucken, was dann nächstes Jahr passiert bei Trier.
Du hast jetzt gerade, Sven, diese Pause kurz angesprochen. Carsten, ich glaube, du hast beide Playoff-Modi gespielt? 2-2-1 und 1-1-1-1-1-1-1?
Naja, in den 17 Jahren wird wahrscheinlich beides dabei gewesen sein. Ja.
Gibt's für dich irgendwas, gibt's einen besser oder schlechter?
Also für mich aus Spielersicht finde ich den 2-2-1-Modus angenehmer, weil du dann nicht dieses ständige Reisen hast. Du gehst da am Spiel ins Hotel, übernachtest da und hast dann Tag drauf wieder ein Spiel. Also den ist deutlich angenehmer. Ich sage jetzt mal aus der allgemeinen Sicht, glaube ich, wäre 1-1-1-1 spannender, weil du natürlich, sage ich jetzt mal, es ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, wenn du gleich die ersten zwei Spiele zu Hause spielst, weil solltest du ja eins verlieren, hat er dann automatisch schon der von der Tabelle her geschlechtere Gesetze eigentlich einen Vorteil, weil er ja dann die zwei entscheidenden Spiele in heimischer Halle hat. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Vorteil. Da ist die 1-1-1-Serie dann eigentlich schon besser. Aber ich glaube, die Spieler und die Trainer, denen gefällt die 2-2-1-Serie besser.
Ihr verkürzt ja, glaube ich, auch die Saison im Vergleich zur letzten um einige Tage oder sogar über eine Woche.
Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist es, glaube ich, ein völliger Quatsch. Mhm. Ja, da wirklich permanent hin, her zu fahren. Also deswegen ist das schon so in Ordnung. Aber was Carsten gesagt hat, wenn du Heimvorteil hast, zwei Spiele, du weißt, du musst beide zu Hause gewinnen, sonst ist der Heimvorteil ja eigentlich schon wieder flöten. Mhm. Ja, und da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, so wie bei Laster Fechter, wenn du dann halt als Außenseiter erstmal auswärts spielst und mal schauen kannst, was passiert.
Ja.
Ja, und wenn du da mit 20 verlierst, eigentlich nichts passiert.
Ja.
Jeder erwartet, dass ich ein Auswärtsspiel vielleicht verliere.
Auch wenn du beide Spiele verlierst, ist immer noch alles drin, weil du fährst dann nach Hause und hast erstmal zwei Heimspiele.
Genau.
Und also hättest du zwei Heimspiele. Wenn du eins gewinnst, hast du noch ein zweites und hast die Serie ausgeglichen. Und dann, glaube ich, ist nämlich der Druck viel, viel höher wiederum auf der Heimmannschaft.
Ja, wie im ersten Spiel.
Richtig. Also weiß ich gar nicht, ob dieses 2-2-1 so vorteilsbringend für die.
Vielleicht sollte man es ja machen, so wie, weiß ich nicht, Münzwurf, und du kannst es aussuchen. Ich will zuerst auswärts.
Aber ist es nicht so beim Fußball?
Besser gesetzte Mannschaft.
Beim Fußball war das nicht auch mal so, dass du erst auswärts gespielt hast und erst in Spiel 2 zu Hause gespielt hast?
Bei Hin- und Rückspiel ist es immer so, dass du als bessere Mannschaft erst auswärts spielst und spielst dann zu Hause.
Ja, aber es ist schon nochmal ein anderes Prozedere als bei einer Serie, ne?
Da geht es ja auch nicht darum, nur um das Spiel zu gewinnen, sondern da geht es ja dann auch um die Anzahl von Toren und weiß ich nicht, was da.
Ja, weil ich mir gerade Gedanken gemacht habe, ob es irgendwie gewinnt oder sinnbringend wäre, wenn man sagt, man spielt erst beim als Auswärts, zwei Spiele auswärts und dann zwei zu Hause.
Das musst du ja eigentlich am besten bewerten können. Du hast ja eigentlich aber auch schon gesagt, wenn du möchtest ja deine Routine dann lieber durchziehen können für diese Zeit, anstatt lange im Bus zu sitzen oder so. Denke ich, macht es doch deutlich mehr Sinn, also gefühlt das so zu machen, für die Spieler das so zu machen.
Ja, aber ob du sagst, anstatt die ersten zwei zu Hause, dass du sagst, du spielst erst zwei auswärts. Aber
das funktioniert aber alles nur, wenn du halt die Spiele gewinnst.
Also, ja, nee, klar.
Sonst siehst du blöd aus.
Ja, definitiv. Also, nee, macht gar keinen Sinn.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, wie geil unser Heimvorteil ist.
Ja.
Also insofern ist es genau so richtig.
Ja, ich habe nur Gedanken gehabt.
Wenn du mit 2-0 jetzt dann auswärts dein erstes Spiel bestreiten musst, glaube ich, ist ja sowieso.
Oder ja, halt definitiv.
Diskutieren.
Na gut, dann hoffen wir einfach mal, dass wir gar nicht da großartig drüber nachdenken müssen, weil unsere Jungs diese Serie in Ulm beenden und zwar in Ulm beenden und zwar in Ulm, genau, gut, das ist ein guter Satz, ne? Aber gut, dass diese Serie in Ulm beendet wird, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Atmosphäre bei einem Spiel 5 in der Brose Arena auch sehr gut ist, aber lass uns damit möchte ich mich erstmal nicht auseinandersetzen, aber wenn es dann soweit ist und das nächste Spiel in der Brose Arena ansteht, dann seid ihr wieder gefragt, Freak City. Also ran da an den Online-Shop, der, wenn diese Folge online ist, auch wieder geöffnet ist und ihr könnt Tickets kaufen für was auch immer dann ein Spiel kommt. Aber es wird ein Spiel kommen. Sven hat es euch vorhin nochmal genau erklärt, welche Szenarien möglich sind. Das Einzige, was wir euch heute noch nicht mitgeben können, sind Gegner und Uhrzeit. Das wird dann aber folgen. Aber von daher, seid doch jetzt gerne schon mal fleißig im Ticketshop, damit die Stimmung auch in einem nächsten Heimspiel so geil ist wie jetzt bei diesen beiden Spielen. Haben wir ansonsten noch irgendwas für unsere Zuschauer? Also seid auf jeden Fall immer aufmerksam für den Deal of the Day. Es gibt auch jetzt bald wieder Playoff-Shirts. Ihr seid auch da absolut verrückt gewesen, habt die Dinger, glaube ich, jetzt schon zweimal ausverkauft. Torben, unser Merchandiser, den ihr ja in einer unserer Folgen auch kennenlernen durftet, der war jetzt wieder fleißig. Und ich denke,
hat er neu gemalt.
Wenn die Folge, wenn die Folge draußen ist, gibt es im Online-Shop und auch in unserem Freak City Store wieder Shirts zu kaufen. Also seid auch da wieder gerne fleißig. Kommt dann alle wieder in Rot in die Halle, wenn das nächste Heimspiel ansteht. Und dann würde ich sagen, danke Sven. Oder noch nicht?
Ich wollte noch eins kurz sagen.
Gerne.
Wir haben jetzt drei Matchbälle. Drei Matchbälle. Das klingt schon mal geil.
Dann, wenn ich moderatorisch anfangen durfte, dann höre ich moderatorisch auch gerne auf.
Hast du gut gemacht.
Vielen Dank. Danke Sven. Danke David. Carsten, Legende. Tada.
Sehr gerne.
Ist super. Und dann hören wir uns nächste Woche. Hoffentlich mit dann, nicht hoffentlich, ich gehe davon aus, mit der Gewissheit, wie es weitergeht und wann es das nächste Heimspiel in der Brose Arena gibt. Und dann können wir euch auch da nochmal Gegner und Daten geben. Und dann geht's nochmal ab. Tschüss.